Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Herzlich willkommen. Der Kuchen, den es zu verteilen gibt, der ist kleiner geworden und so wird aktuell heftig über den nächsten Berliner Haushalt gestritten. Der Bezirk Neukölln hat wegen der geplanten Kürzungen bereits einen Brandbrief geschrieben. Jetzt will der Senat nachsteuern, verspricht 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich. Und die Bezirke, die reagieren eher verhalten auf diese Nachricht, wie RBB-Landespolitikreporterin Ute Schumacher berichtet.
Bei einem Spitzentreffen nach der Abgeordnetenhaussitzung hatte sich die Regierung darauf verständigt, den Bezirken für 2024 und 2025 jeweils 100 Millionen Euro mehr zu geben, als sie bislang vorhatten. Für den Moment ist das besser als vor 2 Tagen, sagt dazu Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel, SPD. Aber eine Lösung sei das noch nicht. Ähnlich bewertet Mittes Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger, Grüne, die Situation. Ihre Stimmung habe sich vorsichtig verbessert von verzweifelt auf ernst. Die Bezirksbürgermeister hatten in den vergangenen Tagen 250 Millionen Euro pro Jahr mehr für die Bezirkshaushalte in den kommenden 2 Jahren gefordert. Die 100 Millionen, die die schwarz-rote Koalition jetzt drauflegen will, sind also 40% der geforderten Summe. Deshalb geht Neuköllns Bezirksbürgermeister Hiekel weiter von herben Einsparungen aus, sollte es bei der Summe bleiben. Er setzt nun darauf, dass das Abgeordnetenhaus hier noch nachbessert und macht nochmal Druck auf die Regierung. Jede Kürzung bei den Bezirken habe immer direkte Auswirkungen auf soziale Angebote, auf die Antragsbearbeitung oder auf 14-Tages-Ziele. Der Berliner Senat will am 11. Juli den Doppelhaushaltsentwurf für die kommenden 2 Jahre vorlegen. Damit ist der Doppelhaushalt aber noch lange nicht beschlossen. Dieses Recht hat nur das Abgeordnetenhaus. Dort wird nach der Sommerpause der Haushaltsentwurf des Senats beraten und gewöhnlich auch verändert. Beschlossen werden soll der Doppelhaushalt in der letzten Sitzung vor Weihnachten am 14. Dezember.
Jetzt soll es doch mehr Geld für die Berliner Bezirke vom Senat geben. Ein Bericht von Ute Schumacher war das. Blickt man auf ganz Deutschland, so sind mehr Männer und Frauen ohne Job. In Berlin und Brandenburg bleibt die Arbeitslosigkeit mehr oder weniger konstant. Im Juni waren in der Region 261.700 Menschen ohne Job. Das sind etwa 500 mehr als noch im Mai. RBB-Reporter Thomas Weber hat weitere Zahlen und auch die Analyse dazu.
Damit stagniert der Arbeitsmarkt schon vor dem anstehenden Sommerloch in den Ferien. Irmgard Pörkel, Sprecherin der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit, macht 2 Faktoren dafür verantwortlich.
Der Grund ist zum einen die sich abschwächende Konjunktur und zum anderen gehen gerade viele, vor allem Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt in den letzten Monaten Integrationskurse und Deutschkurse absolviert haben, die enden jetzt typischerweise im Sommer und die stehen jetzt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und erhöhen damit auch die Arbeitslosenzahlen.
Denn die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist oftmals wegen fehlender Anerkennung der mitgebrachten Berufsabschlüsse schwierig. Genaue Zahlen darüber gibt es aber nicht, sagt die Regionaldirektion. In Berlin meldeten sich knapp 185.000 Männer und Frauen im Juni arbeitslos, 900 mehr als vor einem Monat und 8.900 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in Berlin beträgt 8,9%. Im Land Brandenburg liegt sie gerade mal bei 5,8%. Hier sind knapp 76.800 Menschen auf Jobsuche und rund 400 weniger als im Mai, aber 4.800 mehr als im Juni letzten Jahres. Die Nachfrage nach Fachkräften ist in vielen Branchen weiter hoch. Allerdings macht sich auch hier die Eintrübung der Konjunktur langsam bemerkbar, sagt Pörkel.
Ja, das merkt man schon, dass durch die schwächelnde Konjunktur ein bisschen auch die Unternehmen vorsichtiger werden, bei der Neueinstellung nicht mehr ganz so viel Personal vorhalten.
Trotzdem sind die Berufsaussichten für Schulabgänger so gut wie lange nicht mehr.
In Berlin haben wir aktuell knapp 18.000 Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei uns gemeldet haben. Demgegenüber stehen gut 15.000 betriebliche Ausbildungsstellen.
Hinzu kommen aber noch schulische Ausbildungsplätze und Stellen, die nicht gemeldet werden. In Brandenburg ist die Situation noch deutlich komfortabler für Jugendliche. Hier gibt es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber, sodass sich Unternehmen was einfallen lassen, um Jugendliche an sich zu binden, so die Regionalsprecherin.
Indem sie zum Beispiel zusätzlich bei den Fahrtkosten unterstützen, indem man unterstützt bei der Wohnungs- und Unterkunftssuche. Und es gibt sogar schon Betriebe, die die Ausbildung in einer 4-Tage-Woche umsetzen.
Gerade Lehrstellen im Speckgürtel könnten auch so deutlich mehr Jugendliche aus Berlin anlocken.
Mit oder besser ohne Auto. Die Berliner Friedrichstraße ist schon lange ein Zankapfel. Unter der grünen Verkehrssenatorin Jarasch wurde ein Abschnitt erst gesperrt, danach ein Gerichtsurteil wieder geöffnet und dann wieder dicht gemacht. Der neue Senat, der dreht das Rad jetzt wieder zurück, denn am Wochenende wird die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr freigegeben. Wie es dort so ist am letzten autofreien Tag, das hat sich unsere Reporterin Oda Tischewski angesehen.
Das Wetter macht den vorläufigen Abschied von der Fußgängerzone Friedrichstraße leicht. Eine graue Straßenschlucht im Nieselregen. Am Tag vor der Rückkehr der Autos sind die Straßenmöbel bereits abgebaut. Die Fußgänger haben sich auf die Bürgersteige zurückgezogen. Auf der Fahrbahn alle paar Minuten ein Radfahrer. Die Stimmung, so scheint es, ist eher pro Auto.
Ich finde das sehr gut. Warum war die überhaupt nicht geöffnet für Autos? Weil ich bezahle ja auch das ganze Jahr Steuern für mein Auto. Und dann möchte ich auch dahin fahren, wo ich hin möchte.
Wir haben mehr Kunden, wenn die natürlich alle hier stehen bleiben können mit dem Auto. Die ganzen Geschäfte sind alle schon rausgegangen, dadurch, weil die Friedrichstraße geschlossen war.
Weil Berlin hat sowieso schon so Probleme mit dem Straßenverkehr. Dann haben wir noch unsere ganzen Klimakleber. Also es ist lächerlich, was in der Hauptstadt hier abgeht, finde ich.
Ich habe mich tatsächlich daran gewöhnt und habe es genossen, hier ohne Autos spazieren zu können. Also ich finde es schade.
In der parallel verlaufenden Charlottenstraße findet sich Planet Wein, eine Vinothek. Deren Betreiberin, Anja Schröder, ist durch den Streit um die Friedrichstraße fast so etwas wie eine lokale Berühmtheit geworden. 2022 hat sie gegen die Sperrung geklagt, weil sich der dort verdrängte Verkehr vor ihrem Laden staute. Seither ist viel passiert. Ist sie nun zufrieden?
Wir sind vor allen Dingen erleichtert, dass wir genau an diesem Punkt sind, an dem wir ja eigentlich im Dezember 2020 hätten sein sollen. Man muss einfach wissen, dass wir auf Strukturprobleme der Friedrichstraße mit einem Verkehrsversuch reagiert haben, das eben zur Folge hat, dass wir über 50% Leerstand auf der Friedrichstraße aktuell haben. Die Auswirkungen sind einfach enorm in den letzten Jahren gewesen.
Die Debatte um die Friedrichstraße ist mit der Öffnung für den Autoverkehr morgen noch lange nicht beendet. Dem Einzelhandel geht es schlecht. Ob sich das mit oder ohne Autos ändern wird, ist umstritten. Die neue CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner spricht vorerst von einem Moratorium. Und die Anrainer hoffen, dass eine in ihren Augen konfuse Planung nun endlich Hand und Fuß bekommt.
Also die Anfänge der neuen Senatsverwaltung, die sich um genau diese historische Mitte kümmert, ist schon sehr positiv. Wir hatten ein erstes Anrainertreffen. Wir durften erste Ideen schon äußern und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um das, was hier gerade eben nicht so positiv gelaufen ist, wieder in das richtige Licht zu rücken.
Ab morgen früh werden also erst einmal wieder Autos durch die Friedrichstraße fahren. Ob das Kundschaft und Einzelhandel zurückbringt, wird sich langfristig zeigen müssen.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski war das über den Abschied von der autofreien Friedrichstraße. Und von Berlin geht's jetzt nach Brandenburg. Auch dort kämpft man nämlich gegen den Lehrkräftemangel. Ein 10-Punkte-Plan, der soll jetzt helfen, die Lage zu verbessern. Was da im Einzelnen geplant ist, dazu RBB-Reporterin Amelie Ernst.
Leben, Lernen in der Lausitz. Mit großen blauen Plakaten soll in den nächsten Wochen und Monaten vor allem in der Lausitz geworben werden für den neuen Studiengang Grundschullehramt in Senftenberg. 50 Plätze stehen dort ab dem Wintersemester zur Verfügung, sagt Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle.
Dass die BTU in weniger als einem Jahr einen komplett neuen Studiengang eingeführt hat, zeigt, die Lausitz ist nicht nur eine krasse Gegend, sondern die BTU Cottbus-Senftenberg ist auch eine krasse Uni, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.
Krass beeilen sollten sich auch diejenigen, die zum ersten Jahrgang in Senftenberg gehören wollen. Nur noch bis zum 15. Juli sind Bewerbungen möglich. Wer damit Erfolg hat, den erwarte in Senftenberg ein sehr praxisorientiertes Studium zum Grundschullehrer oder zur Grundschullehrerin, betont die Leiterin des Studiengangs, Juliane Noack-Napoles.
So gehen die Studierenden bereits im ersten und zweiten Semester einmal pro Woche im Rahmen des integrierten Eingangspraktikums in die Schule. Im vierten und fünften Semester finden die fachdidaktischen Tagespraktika statt, in denen Studierende Unterrichtseinheiten in ihren jeweiligen Fächern durchführen.
Und auch im sechsten und letzten Semester sei noch ein Praktikum im außerschulischen Bereich geplant, so Napoles. Die oft fehlende Praxis im Lehramtsstudium ist auch für Andreas Borowski, den Direktor des Zentrums für Lehrerbildung an der Uni Potsdam, ein Thema. Da werde man nachsteuern. Außerdem fallen Zugangsbeschränkungen für alle, die Mathelehrerinnen und Lehrer werden wollen, nun weg. Im Fach Deutsch bleiben sie wegen der größeren Nachfrage vorerst noch bestehen.
Wir haben aber auch dem Land zugesagt, dass wir keinen Studienplatz freilassen wollen. Das heißt, nach einem ersten Bewerbungsverfahren werden wir weitere Verfahren so anstreben, dass wir jeden Studienplatz, sofern der nicht in einer ersten Runde besetzt ist, so lange weiter bewerben und ausschreiben wollen, bis wir wirklich jeden Studienplatz bei uns im Lehramt besetzt haben, sofern Personen das auch wirklich wollen.
Außerdem sollen künftig in Brandenburg auch wieder Berufsschullehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, ebenfalls an der Uni Potsdam. 60 Plätze werde es ab dem Wintersemester geben, sagt Bildungsminister Steffen Freiberg.
Es ist etwas, was uns als Bildungsministerium in absehbarer Zeit nicht von allen Sorgen befreien wird und auch die Schulen nicht von allen Sorgen befreien wird. Aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, auch im Bereich unserer Berufsschulen, die eigene Ausbildung wieder hochzufahren. Kolleginnen und Kollegen, die dann hoffentlich auch in Brandenburg den Dienst in den Schulen beginnen werden.
Kurzfristig werden die meisten Maßnahmen des 10-Punkte-Plans noch nicht helfen gegen den Lehrermangel in Brandenburg. Doch mittelfristig dürfen die Schulen durchaus auf mehr neue Kolleginnen und Kollegen hoffen.
Soweit Amelie Ernst und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Das Ganze gibt's auch wie immer als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.